wenn die Patienten jung sind, dann müssen wir diese 24 Jahre mit diesen Patienten zusammen überbrücken.
Da gibt es keine richtige Regel, wie man es richtig macht. Die Salvage ist wahrscheinlich der Weg to go.
Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadine. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa oder unterwegs.
Und damit herzlich willkommen zur 13. Folge der Katheterkollegen. Mein Name ist Nadine. Mir virtuell gegenüber sitzt wie immer der wundervolle Justus. Hallo Justus, schön dich zu sehen.
Hallo Nadim, schön dich zu hören und zu sehen.
Und ich muss schon wieder an die Sendung mit der Maus denken. Ich weiß nicht, ob ich es nicht schon mal erzählt habe. Immer wenn die was Falsches erzählt haben, dann gab es quasi in der nächsten Folge so eine kleine, ja, so eine kleine Matz, wo die Asche über deren Haupt gestreut haben. Und wir müssen heute auch so ein bisschen Asche über unsere Häupter streuen, weil wir so lange gebraucht haben für diese Folge. Aber es ließ sich einfach nicht anders einrichten.
Ich kenne aus der Maus immer nur, das war Deutsch.
Genau.
Aber du strahlst so, Nadim.
Ja, mir geht's auch einfach gut. Ich glaube, das ist das Wetter im Süden. Die letzte Woche war gut. Ich bin ja eigentlich nur Regen gewöhnt und so. Ich glaube, daran liegt's. Und natürlich, dass ich so nah bei dir bin, Justus.
An liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, er hat den Witz nicht verstanden, denn ich wollte damit schon auf unser heutiges Thema hindeuten. Ich hatte ihm vorher gesagt, dass es ein Flachwitz wird, aber gut, er hat ihn nicht verstanden. Heute geht es tatsächlich um das Thema Strahlentherapie des Prostatakarzinoms. Und Nadim, ich muss wirklich sagen, auch in der Vorbereitung schon ein echt großes Thema, das man sich gar nicht so vorstellt vorher, wenn man sich so denkt, naja gut, Prostatakarzinom schicke ich halt zur Bestrahlung, vielleicht operiere ich ihn. So einfach ist es nicht, das werden wir heute sehen, oder?
Ja, riesengroß. Ich war ja annähernd überfordert in der Vorbereitung. Ich dachte, oh Gott, das hört ja gar nicht mehr auf. Aber ich glaube, wir haben absolut die richtigen Experten dafür an der Hand. Und ich bin der absolut festen Überzeugung, dass es eine gute Folge wird. Justus, bitte stell uns doch mal unseren ersten Experten vor.
Unser erster Experte für diese Folge ist Privatdozent Dr. Jan-Philipp Rathke. Er ist Oberarzt der Klinik für Urologie der Uniklinik in Essen und dort Leiter der Sektion für Uroradiologie und der Fusionsbildgebung, aber auch ein absoluter Uro-Onkologie-Spezialist. Herzlich willkommen bei den Katheterkollegen, lieber Jan.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und muss sagen, tatsächlich hat sich mein strahlentherapeutisches Wissen in Vorbereitung auf den heutigen Tag nochmal, ich glaube, also multipliziert, ja, muss man tatsächlich sagen. Also
Ja,
wunderbar.
fantastisch. Beste Voraussetzungen für diese Folge. Auch von mir herzlich willkommen, Jan. Unser zweiter Experte ist, wie könnte es anders sein, Strahlentherapeut. Dabei natürlich nicht irgendeiner, sondern der Direktor der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie des Klinikums der LMU München. Herzlich willkommen, Herr Professor Klaus Belka.
Ja, herzlich willkommen. Ich sage immer, neue Zeiten, neue Medien. Bis vor kurzem bin ich noch, sag mal, immer durch die Lande gereist, habe, sag ich mal, Fachvorträge gegeben, Leute ausgebildet, Fortbildungen gehalten. Jetzt reisen wir nicht mehr und machen Podcasts. Aber nach einem Jahr hat sich, glaube ich, jeder dran gewöhnt. Und ich glaube, es hat auch riesengroße Vorteile, weil man kann Dinge gut gestalten und ist viel weniger unterwegs. Also herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe nicht, dass sich mein strahlentherapeutisches Wissen heute noch verdoppelt hat. Ich glaube, als Intro ist es wahrscheinlich gleich geblieben. Aber in der Tat, ich habe mir in Vorbereitung auf Ihre Fragenlisten durchaus auch nochmal ein paar neuere Studien angeguckt, damit wir auch wirklich tagesaktuell, sag ich mal, miteinander reden können.
Ja, wahnsinnig vorbildlich. Da freuen wir uns natürlich. Wir starten am besten gleich mal in die Fragen. Strahlentherapie ist ja immer sehr viel Physik. Natürlich kennt man die Grundlagen auch als Nicht-Strahlentherapeuten wenig. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, Justus, dass viele Hörerinnen und Hörer und wir ehrlicherweise natürlich auch von einer kurzen Wiederholung der Funktionsweise der Bestrahlung profitieren könnten, Herr Belka. Können Sie uns vielleicht nochmal einen kurzen Überblick über die Basics der technischen Aspekte der Bestrahlung geben?
Ja, ich fange mal an, sag ich mal so ein bisschen. Ich bin auch nicht geborener Strahlentherapeut. Ich habe, bevor ich in die Strahlentherapie gewechselt bin, vorher internistische Onkologie, Hämatologie angefangen. Und ich gebe zu, Strahlentherapie ist ein schwieriges Feld, weil da kommt aus einem Gerät irgendetwas raus, was am Ende dann Tumorzellen umbringt. Das ist für, sag ich mal, Mediziner schwer zu greifen. Das ist für Physiker schwer zu greifen und für Patienten noch schwieriger zu greifen. Ich sage immer, es funktioniert wirklich. Wer mal in der Zellkultur Tumorzellen bestrahlt hat, wird danach sehen, die sind ziemlich mausetot. Und das ist die Frage, wie funktioniert es eigentlich? Das ist das, was Sie adressieren. Also was nutzen wir? Klassischerweise ionisierende Strahlung. Das Arbeitspferd bis heute ist hochenergetische Röntgenstrahlung. Der Trick, wenn man das sehr kurz zusammenfassen, ist, die in irgendeinem Zielvolumen konzentrierte hochenergetische Röntgenstrahlung muss man sich weniger als Quant vorstellen, also als Strahl, der durchgeht, sondern als Energiequanten, die deponiert werden. Letztendlich lösen diese Energiequanten Doppelstrangbrüche der DNA aus, die unrepariert bleiben. Und der klassische Trick, warum das Ganze überhaupt nur funktioniert, ist einmal ein physikalischer Trick. Wir versuchen, den Energieeintrag natürlich da möglichst hoch zu machen, wo Tumor ist, und da, wo gesundes Gewebe ist, möglichst klein zu machen. Und gleichzeitig haben wir über die Jahre gelernt, dass Tumorgewebe in der Regel diese Doppelstrangbrüche schlechter reparieren können als Normalgewebe. Das ist so ein bisschen, sagen wir, auch die Idee hinter fraktionierter Strahlentherapie. Je mehr Normalgewebe wir dazwischen haben, also gesundes Gewebe, desto mehr Reparatur brauchen wir. Und dann ist der Trick, dieses Reparieren von Mal zu Mal. Das heißt, von jeder kleinen Fraktion bleibt im Tumor mehr unreparierter Doppelstrang über und im Normalgewebe repariert sich. Das ist sozusagen die, sehr vereinfachte Darstellung. Und wenn Sie jetzt, einen kreisförmigen Tumor haben, wo keine gesunden Gewebe drin sind, also Sie nehmen sich idealisiert eine Hirnmetastase, die nur aus Tumor besteht, und wenn Sie da sozusagen die Dosis komplett konzentrieren, dann können Sie das auch in einer Dosis machen, dann brauchen Sie keine Reparatur, weil Sie es sozusagen schaffen, wenn die Kugel sehr klein ist, die drumherum liegenden Normalgewebe weitgehend zu schonen. Und wenn Sie jetzt sagen, bildlich, ich möchte ein ganzes Becken inklusive eines Lymphabflusses bestrahlen, dann haben Sie zwangsläufig immer auch Normalgewebe dazwischen. Dann kommen Sie um diese Fraktionierung, also das Aufteilen in kleine Häppchen, nicht rum, weil Sie immer ein bisschen gesundes Gewebe, dazwischen haben. Das war, glaube ich, ein ganz schneller Überblick über, wie Strahlentherapie physikalisch und biologisch funktioniert.
Aber sehr, sehr gut für den Einstieg in diese Folge. Zur nächsten Frage: Die Strahlentherapie basiert ja auf der Bildgebung. Welche Bildgebung brauche ich denn in diesem Kontext für die Planung der Bestrahlung? Und in dem Zusammenhang, Justus, als wir uns darauf vorbereitet haben, sind wir immer wieder über zwei Begriffe gestolpert, IMRT und IGRT. Vielleicht können Sie einmal was zur Bildgebung und zu diesen beiden Begriffen sagen.
Also bei der Bildgebung müssen Sie im Prinzip differenzieren, und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Die Begriffe, die Sie gerade sagen, sind eigentlich eher schon die Prozesse der Bestrahlung. Da müssen wir einmal differenzieren, die Bildgebung, die wir für die Bestrahlungsplanung brauchen, also um festzulegen, wo unser Zielvolumen ist. Da muss ich ganz klar sagen, physikalisch brauchen wir immer ein CT. Weil Sie ein CT brauchen, um die Dosisverteilung zu berechnen. Das ist schlichte Physik. Moderne Bildgebung sagt aber, wir wollen natürlich nicht nur ein unkontrastiertes CT haben, weil wir darauf die Dosis gut berechnen können. Wir wollen natürlich auch möglichst viel sehen. Also wenn wir noch ein MR dazu haben, dann hilft das weiter, vor allen Dingen, wenn die Prostata noch drin ist. Aber selbst wenn es hinterher um eine Salvage-Bestrahlung geht, wenn Sie nur eine Loge bestrahlen, dann hilft auch eine MR viel weiter, weil Sie natürlich die Anatomie besser abgrenzen können. Das heißt, Sie würden dann eine solche Bildgebung in das CT, was Sie zur Bestrahlungsplanung nehmen, hereinfusionieren. Und wenn Sie jetzt, wir haben vorhin, bevor wir sozusagen live in den Podcast gegangen sind, ein bisschen über PSMA-PET gescherzt, wenn Sie auch so eine Bildgebung haben und damit eine spezifische Läsion sehen, dann würden Sie auch die in den Bestrahlungsplanungsprozess hereinfusionieren. Das heißt, klassischerweise für, sag ich mal, die meisten Fragestellungen im Bereich Prostatabestrahlungsplanung. Ein gutes MR ist für eine primäre Prostata und eine Loge, respektive Savage-Bestrahlung, eine gute Voraussetzung. Oder sehr viel hilfreicher, weil sie mehr sehen, wenn PSMA-PET aus irgendwelchen Gründen da ist und dann eine Läsion drauf ist oder ein befallener Lymphknoten ist, dann würde man das natürlich zwangsläufig auch in die Bestrahlungsplanung hereinnehmen. Die Begriffe, die Sie gerade anreißen, sind eher andere Begriffe. Einmal diese Intensitätsmodulation. Das ist eigentlich das technische Verfahren, mit der Sie heute, sag ich mal, ihre Dosisverteilungen erzielen. Also früher, sage ich immer, hat man Bestrahlung gemacht wie mit der Taschenlampe. Der Lichtstrahl fliegt geradeaus. Und wenn Sie, sage ich mal, oder wie bei der Bühnenlampe, wenn Sie irgendwie was Rundes beleuchten kann, kommt eine runde Blende davor. Und wenn Sie was Viereckiges ausleuchten wollen, kommt eine viereckige Blende davor. Damit kriegen Sie im Prinzip ja nur intellektuell Körper wie eine Kugel, wie ein Quadrat bestrahlt. Wenn Sie sich, muss ich Ihnen als Urologen nicht sagen, die anatomische Ausbreitung gerade des Lymphabflusses im Becken vorstellen, dann stellen Sie fest, das ist weder ein Quadrat noch eine Kugel, sondern das ist eine hochkomplexe, dreidimensionale Sache. Und wenn Sie dann aber sagen, okay, ich nehme Strahlung nicht mehr als Strahl, der geradeaus fliegt, sondern ich stelle mir bildlich vor, ich möchte Quanten einbringen, dann können Sie im Prinzip sagen, ich habe um den Menschen herum einen 360-Grad-Zylinder als Freiheitsgrad und ich nutze den komplett aus und dosiere, sage ich mal, menschlich gar nicht mehr nachvollziehbar, in ganz vielen kleinen Segmenten strahlen Quanten in das ein, wo ich sie haben kann. Und wenn ich sozusagen einmal den ganzen Ring um den Menschen herum nutze, dann kriege ich am Ende durch Modulation meiner Strahlintensität, sage ich mal, hinterher auch hochkomplexe dreidimensionale Zielvolumina extrem gut ausbestrahlt. Und das ist eigentlich das, was Intensitätsmodulation ist. Der Begriff IGRT heißt Bildführung der Strahlentherapie. Das meint aber nicht mehr den Prozess der Bestrahlungsplanung, die immer auf Bildern basiert, sondern tatsächlich hinterher auch in der laufenden Bestrahlung, sage ich mal, Bilder zu nehmen, um zu treffen. Das ist bei der Prostata-Strahlentherapie besonders wichtig. Anatomisch haben Sie oberhalb der Prostata eine sich füllende Blase und hinter der Prostata ein sich bewegendes Rektum. Und wenn Sie das sozusagen unkompensiert lassen, dann haben Sie letztendlich, wenn Sie die Prostata immer treffen wollen, die Notwendigkeit, sage ich mal, großer Sicherheitsräume. Das heißt, eine Prostata kann sich, je länger der Patient auf dem Tisch liegt, bis zu 15 mm im Extrem bewegen. Wir haben, sage ich mal, live Ultraschalldaten auf in Bestrahlungsposition. Und wenn Sie die mal aufsummieren, dann stellen Sie fest, eine Prostata kann durchaus auch in einem Minutenabstand mal durchaus 11 mm oder 12 mm nicht mehr da liegen, wo sie sind. Und wenn Sie dann im Prinzip sagen, ich mache eine Strahlentherapie und kriege das nicht mit, dann treffen Sie entweder nicht oder aber Sie müssen große Sicherheitsräume haben. Das heißt, Image-Guided Strahlentherapie heißt jede Art von Bildführung, die das Tracken eines Organs live, entweder kurz vor Bestrahlungssituation oder live unter Bestrahlungsbedingungen ermöglicht. Also IGRT meint immer die Bildführung, die Sie machen mit Patient auf dem Tisch und sicherstellen, dass Sie die Prostata auch wirklich treffen.
Vielen Dank. Jetzt, Sie haben schon zweimal von den zeitlichen Aspekten gesprochen. Jetzt sitzt der Patient irgendwie da im Aufklärungsgespräch oder bei der Stanze oder so und fragt, was sagt man dem Patienten, wie oft müssen die Patienten zur Bestrahlung hin und wie lange dauert eine Sitzung? Und dann kommt ja auch die Frage, wie wird bestrahlt? Also von wo? Von extern oder wie läuft das ab? Was sagt man den Patienten?
Also das, wo wir jetzt die meiste Zeit drüber reden, ist perkutane Strahlentherapie, Strahlentherapie von außen. Ich glaube, die Spezialverfahren müssen wir hinterher nochmal besprechen. Die klassischen Verfahren der fraktionierten Strahlentherapie sind in Zeitfenstern, jetzt sage ich mal, über primäre Strahlentherapie, über Salvage, über auch Adjuvanz, ich sage den Patienten immer, bereiten Sie sich mal irgendwie auf 6,5 bis 7 Wochen vor, dann fahren Sie eigentlich ganz gut. Das ist täglich, das muss man dem Patienten sagen, werktäglich. Wenn es moderne Bestrahlungsgeräte sind, die in der Rotation bestrahlen, dann ist die Zeit, die der Patient tatsächlich auf dem Rücken im Bestrahlungsgerät liegt, dann sind das wenige Minuten. Ich sage dem Patienten immer mit Aufbauen, Abbauen, Positionieren, Lagekontrolle, machen Sie mal 10 Minuten. Die Zeit, die der Strahl an ist, sind aber im Regelfall wenige Minuten bis eigentlich Sekunden. Also wenn man das mit 2 Rotationen macht, sind das 2 mal 40 Sekunden. Und es ist dann für den Patient auch wichtig zu wissen, dass er dann nicht irgendwie stundenlang alleine in einem Raum liegt. Also die Zeit, die er alleine im Raum liegt, wo der Strahl wirklich an ist, kann man im wenigen Minutenbereich denken. Was immer die Frage ist, muss ich so lange bestrahlt werden? Wir sehen einen Trend in der Fachgesellschaft zunehmend zu verkürzten Protokollen, vor allen Dingen für die primäre Strahlentherapie, also die Strahlentherapie, wo die Prostata noch drin ist. Da geht der Trend zumindest jetzt bei uns hin zu Vorgehensweisen, die das Ganze in 20 Fraktionen anbieten. Das ist im Wesentlichen analog. Bei uns ist es der Chip-Trial, aber auch andere Trials, wo man die Einzeldosis pro Mal ein bisschen hochzieht und dann in 20 Fraktionen durch ist. Das machen wir aber tatsächlich nur in der primären Strahlentherapie. Bei Salvage und bei Adjuvans ziehen wir die Dosis nicht hoch. Da haben wir noch nicht so viele Daten. Und diese ganz verkürzten Protokolle, die sind noch nicht so richtig evidenzbasiert.
Wir haben uns heute etwas Kleines überlegt, Nadim, gell, ganz unvoreingenommene Meinungen, nämlich wir wollen von unseren Experten geblindet wissen, wann sie eine Radiatio und wann sie eine OP bei der definitiven Therapie des lokalisierten Prostatakarzinoms machen würden oder dem Patienten empfehlen würden. Fangen wir doch mal beim Herrn Belka an. Der Jan ist jetzt stumm geschaltet und der Herr Belka erzählt uns mal, wann er was machen würde. Bitteschön.
Also ja, ganz kurz. Erstmal die Gruppe, wo man sozusagen darüber diskutieren kann, Strahlentherapie versus OP, wo die Datenlage, sag mal, klar ist. Und ich glaube, wo es die meiste Herausforderung ist, sind die Low to Intermediates, wo ich sage, da muss man nicht in die Tiefe gehen, das machen wir später nochmal. Also wir haben Patienten mit Low to Intermediate und dann ist die Frage, wer wird operiert, wer wird bestrahlt und wer kriegt vielleicht irgendwie einen Active Surveillance. Für Seiten der also das Wichtigste ist, ich finde, man muss dem Patienten ab Initio eigentlich alle Optionen fair erklären. Und dann ist es für mich der erste Punkt, gibt es harte medizinische Indikationen, die möglicherweise ein hohes OP-Risiko oder ein vorhandenes OP-Risiko indizieren. Sagt der Patient, hat Vorhofflimmern, ist makomarisiert, kardiale Sachen oder, dann würde ich eher sagen, meine Güte, wir tendieren zu einer Radiatio. Der zweite Punkt ist, was ich ganz wichtig finde, Patientenpräferenz. Da sagt man einem Patienten, wenn sie psychologisch nicht gut damit klarkommen, dass ein Tumor nicht ad hoc raus ist. Es gibt Patienten, die sagen, ich kann damit nicht leben, ich will das raushaben. Und das kann man einem Patienten ja ganz klar sagen. Bei einer OP haben sie einen schnellen PSA-Abfall. Bei einer Strahlentherapie müssen ein bisschen Geduld haben. Wenn ein Patient sagt, ich will das Ding in Essig und Öl haben, ich kann das nicht in mir haben, dann ist das psychologisch ein guter Schritt, wo man sagt, dann ist dieser Patient, sag ich mal, besser bei einer OP aufgehoben. Wenn ich einen Patient habe, der mir sagt, von seiner Lebenssituation heraus, sage ich mal, auch ein kleines Inkontinenzrisiko ist für ihn etwas, was ein No-Go ist, weil er sagt, ich liebe Opern, ich kann mir das nicht vorstellen, Vorlagen, das verletzt mein Sense of Well-Being, dann ist dieser Patient möglicherweise eine Nuance besser mit der Strahlentherapie aufgehoben. Genauso, wenn ein Patient kommt und sagt, Mai, ich habe seit Jahr und Tag eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, da sind wir wieder bei den harten medizinischen Faktoren, dann sage ich auch immer, Mai, da ist der besser mit einer OP aufgehoben. Das heißt, es ist eine Mischung aus harten medizinischen Faktoren, die das für mich in die eine oder in die andere Richtung bringen lassen und dann klassischer Aspekte, was will der Patient, womit kommt er besser klar. Wenn ich einen Patient habe, der sagt, Mai, ich habe eine ganz junge Freundin, meine Potenz ist mir was ganz Heiliges, dann muss man zumindest sagen, dass er möglicherweise mit einer Strahlentherapie, vor allen Dingen, wenn es eine ist, wo man keine Hormone braucht, möglicherweise, was Potenz angeht, besser aufgehoben ist. Auch da muss man differenziert vorgehen. Das ist nicht ein Schwarz und Weiß. Aber ich sage einem Patienten, das ist möglicherweise was, wo sie ein paar Prozent besser aufgehoben sind. Also das ist mein Vorgehen.
Vielen Dank, Herr Professor Belka. Dann ändern wir jetzt. Jan ist wieder entmuted und dann darfst du gerne antworten.
Genau, also ich glaube, grundsätzlich gibt es immer die einfache Antwort. Die einfache Antwort ist immer die Leitlinienantwort. Und die Leitlinienantwort ist, dass grundsätzlich mal die radikale Prostatektomie für das lokal begrenzte Prostatakarzinom aller Risikogruppen eine sehr, sehr gute Therapieoption ist. Und wenn man dann so ein bisschen in die Tiefe schaut, dann gibt es vielleicht und in der Entwicklung seit ungefähr 10 Jahren vielleicht Risikogruppen, die so ein bisschen mehr davon profitieren, wohingegen wir natürlich wissen, Low-Risk-Prostatakarzinome, großes Thema, aktive Überwachung werden eben hauptsächlich, denke ich, in der heutigen Zeit aktiv überwacht und sind jetzt den beiden primären Therapieoptionen jetzt gar nicht so zugänglich. Und dann ist man relativ schnell halt eben beim mittlerem Risiko und man denkt immer, desto aggressiver der Tumor wird, Stichwort High-Risk, desto mehr hat man natürlich dann erstens auch lokal fortgeschrittene Befunde, aber zweitens auch eben eigentlich die leitliniengerechte Hinzugabe von der ADT, also von der antihormonellen Therapie zusätzlich zur Strahlentherapie. Und ich denke mal, das ist für Patienten auch etwas, was man durchaus diskutieren muss, dass es eben die Möglichkeit gibt, bei einem Hochrisikokarzinom, was jetzt lokal begrenzt ist, durchaus mit der radikalen Prostatektomie da gut hinzukommen, möglicherweise eben ohne eine Strahlentherapie und eben auch ohne, vor allem auch die ADT, die zusätzlich zu der Strahlentherapie eben auch nicht so richtig fakultativ, sondern eher obligat ist. Und ich denke, also die Patienten eignen sich da schon auch für und eben auch vom Patienten gut her, Stichwort Heterogenität, nicht nur der Erkrankung, sondern auch der Patienten. Also ich denke auch solche, die eher jung sind. Ne? Also wir haben SPCG4-Daten und Stockholm-Daten für ungefähr 24 Jahre. Und wenn die Patienten jung sind, dann müssen wir diese 24 Jahre mit diesen Patienten zusammen überbrücken. Und so die Pauschalantwort des Urologen ist ja eigentlich immer, man kann einfacher dann im Rezidiv strahlentherapieren, im Lokalrezidiv, wenn man vorher operiert hat. Und ich denke, desto länger die Spanne ist, die man zeitlich abdecken muss, desto eher ist das eben auch ein Argument für die Prostatektomie im Vergleich zur Strahlentherapie.
Toll, vielen Dank. Herr Belka kommt wieder dazu.
Jo, perfekt.
Sehr gut, wir haben tolle Statements gehört und wollen jetzt gleich in Medias Res. Jan-Philipp Rathke hatte gerade schon über die verschiedenen Risikogruppen auch gesprochen und über die Hormontherapie. Welchen Einfluss, Jan, hat jetzt die Risikogruppe auf das Therapieschema, wenn wir uns die Strahlentherapie anschauen? Also Low, Intermediate, High. Wenn wir uns jetzt mal gerade das erste Thema, die Hormontherapie, anschauen, du hast gesagt, könnte für den einen oder anderen Patienten ein Nachteil sein, die ADT. Da gibt es ja verschiedene Dauern. Wann gebe ich wie lange die Hormontherapie begleitend zur Strahlentherapie?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass gerade ja schon einleitend gesagt, also wir haben letzten Endes eben im Niedrigrisiko und im Intermediärrisiko die Strahlentherapie als Standalone und als sehr, sehr gutes Standalone, was eben auch ohne die Zugabe einer ADT funktioniert und auch sehr, sehr gut funktioniert. Letztlich ist die Datenlage aber gleichwohl in der Hochrisikosituation so, dass wir da eigentlich schon auch einen Konsens haben. Dieser Konsens ist in der Regel, bewusst in der Regel gesagt, 2 bis 3 Jahre eine Hormontherapie zu geben, in der Regel so etwas überlappend. Das heißt, man versucht letztlich die Sensibilität der Tumorzellen anzutriggern mit einer Hormontherapie, die in der Regel so 6 Wochen bis 3 Monate vor der eigentlichen Bestrahlung dann beginnt und letztlich dann aber in der Regel auch 2 bis 3 Jahre empfohlen wird in der Hochrisikosituation. Und das ist, glaube ich, was man mit dem Patienten eben besprechen muss. Warum gibt es da einen Grund für? Der Grund ist halt letztlich, dass wir nicht so richtig wissen, wie sieht dann tatsächlich das lokal fortgeschrittene oder beziehungsweise die die lymphatische Metastasierung aus. Und wir wissen, in einer Hochrisikosituation haben wir 20-30%, je nachdem der Patienten, die in der Tat auch Mikrometastasen haben können. Und gerade eben dort haben wir eben die ganz klare Empfehlung hin zur begleitenden ADT. Das ist eben für, Stichwort auch junge Patienten, durchaus mal etwas, was man durchaus kontrovers diskutieren kann. Wobei man das eben auch eigentlich nicht in Abrede stellen sollte. Die Daten dazu sind sehr klar und sind aber auch sehr gut. Also das muss man auch immer sagen. Also ich finde, das ist jetzt immer ein relativ weiches Ausschlusskriterium, einfach weil man sagen muss, von der Effektivität ist es ja schon auch einfach dann immer noch relativ äquivalent. Also über einen echt langen Zeitraum zu einer OP. Das muss man deutlich sagen. Also es funktioniert, die Kombination.
Du hast jetzt von den 2-3 Jahren gesprochen. Jetzt gibt es aber in der Leitlinie, soweit ich weiß, auch dieses halbe Jahr Hormontherapie. Du hast gesagt, Standalone bei Low Intermediate. Hat dieses halbe Jahr Hormontherapie einen Stellenwert? Vielleicht Frage an Herrn Belker.
Also Herr Radke hat es ja relativ gut auf den Punkt gebracht. Letztendlich, was ich immer kritisch sehe, dass vielfache Kollegen dazu tendieren, schon im Low-Intermediate-Bereich nochmal Hormonblockade zu machen, wo ich sage, da ist sie eigentlich gar nicht nötig. Da haben wir keine vernünftige Datenlage. Da wird irgendwie dem Gefühl, mehr hilft mehr, nachgegeben. Und im echten High-Risk-Bereich hat Herr Radke gesagt, ich meine, wir haben randomisierte Studien, 6 Monate versus 24 Monate. Wenn Sie das vorhandene Material angucken, wenn Sie wirklich einen echten High-Risk-Patient haben, dann enden Sie am Ende doch bei den 24 Monaten. Sie können konstatieren, die 6 Monate tun auch was, aber wahrscheinlich für die wirklichen Hochrisikopatienten läuft es dann doch auf die 24 Monate hinaus. Das heißt, im Prinzip jetzt nochmal zurückzukommen, und das ist die Diskussion, die wir ja gerade haben, der High-Risk-Patient braucht, und ich habe es ja vorhin auch zu sagen, der High-Risk-Patient, lokal fortgeschritten, größeres T oder hohes PSA und oder aggressives Gleason und möglicherweise junges Alter. Ich glaube, diesen Patient muss man immer individuell angucken. Punktum. Da gibt es keine richtige Regel, wie man es richtig macht. Wenn Sie einen 75-jährigen Patient haben, der ein paar Nebenerkrankungen hat und High-Risk hat, da würde ich sagen, okay, das ist jemand, da kann man auf eine Strahlentherapie plus lange Hormone gehen. Wenn Sie einen, sage ich mal, 63-jährigen Patient haben, ich hatte vor wenigen Wochen genau dieses Beispiel, da habe ich dann auch gesagt, Mai, der soll sich besser operieren lassen, mit aber dann dem Risiko, dass irgendwann eine Strahlentherapie, möglicherweise adjuvant, möglicherweise Salvage auf ihn zukommt. Das muss man in der Fairness sagen. Aber da ist eine Operation sicher eine vernünftig gute Idee, vor allen Dingen, wenn das so richtig aggressive Gleason sind, 8-9 aufwärts, hohes Ki 67 und solche Parameter, da muss ich ganz ehrlich sagen, muss man hingucken. Das heißt, selbst innerhalb der Hochrisikogruppe muss man noch differenzieren, was, wo man eigentlich hin will.
Jetzt knüpfe ich da mal an, wenn es um die Aufklärung geht. Jetzt ist irgendwie klar, okay, unser Patient muss bestrahlt werden, soll eine Bestrahlung erhalten und ist aber irgendwie gerade noch in der Urologie und hat Fragen. Und zwar Fragen zu den Nebenwirkungen. Über welche Nebenwirkungen muss ich die Patienten in Anbetracht von einer Strahlentherapie jetzt aufklären? Kurzfristig akut sowie auch irgendwie über langfristige Komplikationen, Herr Belker?
Also im Prinzip, wir gehen jetzt mal von dem Standardfall aus, Prostata only, also nicht Spezialfall Hochrisiko mit Lymphabfluss, sondern wir nehmen klassischerweise Prostata. Die Hauptrisiken sind letztendlich der hinten angrenzende, die Vorderwand des Rektums, die nach oben angrenzende Blase. Das heißt, als Daumenregel, und da bin ich Fan von, sage ich den Patienten, gut ein Drittel kriegt, sage ich mal, begrenzte akute Nebenwirkungen im Bereich des Wasserlassens, sprich Dranghaftigkeit, Brennen beim Wasserlassen, häufiger nachts raus, die aber innerhalb von wenigen Wochen nach Ende der Strahlentherapie weitgehend weg sind. Und man muss genau dasselbe sagen, ungefähr ein Viertel der Patienten klagt über Unpässlichkeiten im Stuhlgang. Und ich nehme auch ganz bewusst das Wort Unpässlichkeiten, weil richtig fulminanter Durchfall ist es nicht, sondern es ist erhöhte Frequenz, häufiger Dranghaftigkeit und so weiter. Eine Nebenwirkung, die ich immer noch gerne aufkläre, wo keiner drüber redet, ist, wenn der Patient vorbestehende Hämorrhoiden hat, dann werden die Unterstrahlentherapie meist mehr. Das muss man dem Patienten einfach versagen, denn die meisten, die kommen und sagen, ich habe Blutauflagerung auch im Stuhl und entsetzt sind, die haben nichts anderes als eine etwas ausgeprägte Hämorrhoidalproblematik und keine Rektumproblematik. Was die langfristigen Nebenwirkungen angeht, das, was wir vor 20 Jahren noch aufgeklärt haben, Stenosen, Blasenfibrosen, das ist mit modernen Techniken etwas, was wir fast nicht mehr sehen, muss man ganz klar sagen. Das sind unter 1%. Das, was als längerfristiges Risiko bestehen bleibt, wo ich die Patienten immer wieder darauf hinweise, ist insbesondere, wenn es ältere Patienten mit einem Diabetes sind, die möglicherweise Gefäßprobleme haben, Makuman nehmen, Aspirin nehmen, die haben in einem niedrigen 1%-Bereich Proktitis-Risiken, das muss man offen aussprechen. Probleme mit der Kontinenz sind eher wenig das Problem. Es bleibt bei manchen Patienten so eine gewisse Dranghaftigkeit. Die letzte Frage, die immer noch kommt, Strahlung habe ich gelernt von Tschernobyl und Fukushima, macht Krebs. Ist das für mich als Patient mit einer Prostatakarzinom von Relevanz? Ich kann nur sagen, wir haben mittlerweile große Kohortenstudien. Sie finden immer mal in der einen oder anderen Studie in der langfristigen Follow-up etwas mehr Rektumkarzinome. Sie haben aber auch genug Studien, wo Sie das nicht finden. Das liegt einfach in der Tatsache, dass wir, sage ich mal, in einem niedrigen Inzidenzbereich sind bei einer älteren Population, wo Sie das fast nicht mehr nachweisen können. Das heißt, das Sekundärkarzinomrisiko liegt auch bei anderen Entitäten im Promillebereich und ist bei einer Kohorte, die über 75 ist, für die Therapieentscheidung aus meiner Sicht nicht mehr relevant. Also was ich immer wieder erlebe und ich auch nicht schön finde, ist, wenn dann ein urologischer Kollege aufklärt und sagt, lassen Sie nicht bestrahlen, dann kriegen Sie Rektumkrebs. Das ist, sag ich mal, nicht korrekt. Also wir wissen es gut vom Mammakarzinom, selbst wenn Sie beim Mammakarzinom, wo wir sehr klare Daten haben, 20 Jahre Follow-up bei fast immer geheilten Patienten, sind wir im Promillebereich. Also das heißt, Sekundärkarzinome ist ein theoretisches Risiko, aber für die Entscheidungsfindung des Patienten eigentlich kein relevantes Risiko.
Was für uns urologische Assistenten auf der Station sicherlich immer sehr einprägsam ist, ist sowas wie eine Strahlenzystitis. Das sind natürlich Patienten, die sind wahrscheinlich 15, 20 Jahre her, dass die bestrahlt wurden. Und wir kämpfen und kämpfen und kämpfen und kriegen diese Blutung nicht kontrolliert. Müssen die Patienten, und ich erwarte da, weiß da schon, wie sie antworten werden, aber vielleicht können sie es auch begründen, müssen die Patienten heute auch noch mit einer Strahlenzystitis rechnen in 10, 15 Jahren?
Also, Sie haben es gerade schon vorformuliert. Ich kenne das auch noch. Und wenn ich mal hier eine sehe zum Counseln, dann sind das Bestrahlungen, die in der Zeit der nicht bildgeführten Strahlentherapie stattgefunden haben. Wenn Sie heute eine adäquate Bildführung haben, darauf achten, dass die Blase gefüllt ist, das zur Strahlentherapie sicherstellen, dann ist die Menge der radiogenen Cystitiden heute auch im längerfristigen Verlauf eher gegen Limes Null. Punkt. Also ich halte das für etwas, wo ich die Patienten noch darüber aufkläre, sei es ein theoretisches Risiko. Aber wenn ich heute einen Patienten sehe, der bei uns kommt und sagt, er blutet aus der Blase und hat Beschwerden, dann ist das bis zum Beweis des Gegenteils eine andere Erkrankung als eine Strahlenzystitis. Wir kriegen immer mal Strahlenzystitin, dann wird intensiv geguckt und dann finden Sie häufig einen Zweittumor oder irgendetwas anderes. Das heißt, man muss davor warnen, die Strahlenzystitis vorschnell ins Rennen zu schicken. Heutzutage sehen Sie die eigentlich nicht mehr.
Jetzt kommen wir mal von der definitiven zur adjuvanten Therapie des Prostatakarzinoms. Jan, wie ist das? Wie ist der aktuelle Stand für die Indikation einer adjuvanten Strahlentherapie beim Prostatakarzinom?
Um den aktuellen Stand dazu verstehen, muss man erstmal, glaube ich, so ein bisschen in die Historie gucken. Da muss man gar nicht weit zurückgucken. Ich kenne das auch noch so, in den letzten 10 Jahren Erfahrung. Kann man mal ganz pauschal eine Antwort geben. Diese Antwort ist, es wird einfach deutlich weniger. Und es wird deutlich weniger, nicht weil wir das alle glauben, sondern weil wir sehr, sehr gute und valide Daten haben, die uns zeigen, dass aktuelle Daten tatsächlich auch noch große Kohorten, unter anderem auch aus der Martini-Klinik, die uns ganz klar gezeigt haben, es ist nicht unterlegen, diese Patienten nach der radikalen Prostatektomie eben erstmal in Verlaufskontrolle zu nehmen und ihnen dann im Falle des Falles eine Salvage-Radiotherapie angedeihen zu lassen. Und ich glaube, das muss man, glaube ich, erstmal verstehen. Und wenn man das verstanden hat, dass dieser Trend eigentlich mehr oder minder nicht aufhaltbar ist, dann muss man darüber reden, gibt es doch noch Patienten, die eben möglicherweise, also bei welchen Patienten kann ich das gut machen und relativ entspannt, und bei welchen Patienten sollte ich vielleicht doch daran denken, die letzten Endes adjuvant radiieren zu lassen. Und auch da gilt vor allem eben wieder, da kann man wieder so ein paar Risikogruppen aufmachen. Also wir wissen, das Erste, was ich schauen muss, ist erstmal, wann kommt dieses PSA-Rezidiv? Also ist es überhaupt ein Rezidiv oder ist es beispielsweise einfach, läuft der PSA einfach durch? Also hat er nie nahe dir kleiner 0,1 gehabt? Das ist immer etwas, ja, also das heißt, ich habe ja, quasi eine PSA-Persistenz. Das ist immer was, wo man durchaus dann schnell die adjuvante Radiotherapie empfehlen würde. Ansonsten, Stichwort, wann kommt das Rezidiv? Also da gibt es günstige Profile, und günstiges Profil ist beispielsweise eben das PSA-Rezidiv, kommt mit einer Verdopplungszeit von größer einem Jahr. Ja, und wir wissen ja, biochemisches Rezidiv in dieser Zeit eben, ja, also ab 0,2, das heißt, wir haben einen langen, eher längeren Zeitraum, und da wissen wir grundsätzlich, das ist immer gut. Ja, und dann wissen wir, okay, wie sehen die Risikogruppen aus? Und was habe ich da für einen Patienten? Habe ich da einen Patienten mit einem T3B-Befund? Stichwort Samenblasenbefall, also wirklich lokal fortgeschritteneren Befall. Das wieder eher eine Tendenz, die hingeht und sagt, na gut, vielleicht eher eine Option für die Adjuvanz. Wohingegen, wenn das ein T3A-Befund ist, dann ist es durchaus so, dass man sagt, gerade auch wenn es vom Gleason-Score, von der Aggressivität her überschaubar ist, sprich kleiner ISUP 4 oder Gleason-Score 4 plus 4 gleich 8, wenn das kleiner ist, dann ist das immer etwas, wo die Option des abwartenden Vorgehens und dann eben auch der Salvage-Option auch jetzt mittlerweile in den Leitlinien gut gecovert ist, in den Daten gut abgedeckt ist. Und dann wird man das sicherlich empfehlen. Die Tendenz auch in den Tumorboards geht eindeutig in die Richtung, dass wir sagen, also alles, was T3A, R1 ist, gerade wenn das so mikrofokale Perforationen der Kapsel sind, dann wird man in der Regel eben schauen, dass man da abwartend ist, einfach weil wir sowohl progressionsfreies Überleben als auch im Overall Survival da keinen Vorteil haben, wenn man da direkt adjuvant bestrahlt, und deswegen man da auch durchaus tolerieren kann, dass wir dazu warten.
Aber gibt es denn jetzt noch wirklich harte Indikationen dafür?
Ja, also wenn wir natürlich wirklich sehen, also entweder ein ganz kurzzeitiges Rezidiv oder wirklich ein T3-Befund, ein T4-Befund. Also der erste ist tatsächlich derjenige, der wirklich, wirklich da fortgeschritten ist. Ja, also und der PSA steigt extrem hoch an, das Progressionsrisiko. Wir reden da so vor der Strahlentherapie, wenn der PSA da wirklich rennt. Also dann muss man sagen, also auf 0,7 relativ schnell ansteigt. Da gibt es immer mal Patienten, wo man irgendwie denkt, ja, warum sind die jetzt irgendwie noch nie beim Strahlentherapeuten gerade irgendwie gewesen? Und wir sehen, okay, die Verdopplungszeit kommt extrem schnell. Also das BCR kommt sehr schnell, die Verdopplungszeit ist sehr, sehr schnell. Dann sind es eher welche, die man dann frühzeitig einfangen sollte. Wie gesagt, auch T3B, R1-Befunde, wobei man ja sagen muss, der Operateur selber in einem sieht dann immer, naja gut, also ein 3B mit dem R1 ist halt auch einfach, schwierig. Die gibt es vielleicht einfach auch noch, aber es wird halt einfach deutlich weniger werden. Ja, und das macht Sinn, dass es weniger ist, weil wir einfach in dem Moment dann Toxizität sparen. Und ein ganz anderer, pragmatischerer Grund ist, den hat der Professor Belker vorhin schon genannt, ich finde immer wichtig, dass man auch so ein bisschen Propedeutik beibringt. Warum warten wir denn eine gewisse Zeit ab, bis wir denn auch die adjuvante Strahlentherapie machen? Die machen wir halt eben deshalb, weil wir eben den Kontinenten oder weitestgehend Kontinentenpatienten brauchen, einfach weil wir die Blasenfüllung brauchen. Und ich denke, das ist dann auch immer letztlich für den Patienten irgendwo angenehmer. Er hat nach der OP, das ist eben nach wie vor eines der beiden Hauptnebenwirkungen, und sodass wir da sagen, okay, wenn wir es dem Patienten angenehmer gestalten, er im Grunde dann auch eine Kontinenz hat, dann ist es erstmal für die Bestrahlung und die Tox besser, beziehungsweise die Toxizität wird geringer, wenn er ein gutes Blasenvolumen hat. Und ich denke, das ist auch nochmal so ein Grund, der so à la long dazu führen wird, dass wir uns da immer mehr wegbewegen von der wirklichen adjuvanten Strahlentherapie hin zur Salvage-Option.
Das heißt, ich nehme mit, eher härtere Indikationen sind Sachen wie ein T3B, also lokal wirklich fortgeschritten, oder T4 oder so. Und bei T3A mit R1 ist der Trend eher in Richtung Zuwarten mit Kontrollen.
Genau, man kann jetzt auch so ein bisschen, jetzt, wenn man jetzt haben wir mal diese ganzen nodal positiven Befunde jetzt für den Moment mal gerade noch außen vor gelassen. Da wird es dann tatsächlich im Grunde wirklich schwierig. Also gebe ich dann eine kombinierte Hormontherapie zur Strahlentherapie dazu, bestrahle ich dann letztlich noch die Lymphabflusswege. Das geht dann schon sehr, sehr weit in die Tiefe. Wenn wir jetzt wirklich mal jetzt um den lokal fortgeschrittenen Befund bewusst ohne Nodalpositivität gucken, dann ist es sicherlich so, dass wir das immer mehr in Richtung der Salvage-Option verlassen werden.
Wunderbar, du hast mir die perfekte Überleitung geschaffen. Vielen Dank, Herr Professor Belker. Wann sollte man denn jetzt zusätzlich die Lymphabflusswege bestrahlen? Und wie ist das, macht man das einseitig, beidseitig? Wovon hängt das ab?
Ich bin jetzt böse und greife nochmal einen Schritt zurück zur strahlentherapeutischen Sicht. Ich meine, wenn wir das Thema Salvage und Adjuvans beleuchten, ein Kommentar von meiner Seite. Wir haben mittlerweile gute Daten und das finde ich extrem gut. Wir haben 3 Trials zu diesem klassischen Prostatakarzinom, was keine echten High-Risk-Features hat. Da muss man ganz klar sagen, die Salvage ist wahrscheinlich der Weg to go. Was, sagen wir, die jungen Kollegen, die zuhören, mitnehmen sollen. Salvage heißt nicht, dass PSA ansteigen darf bis zum Himmel, sondern alle Studien haben die Salvage-Schwelle relativ niedrig gesetzt. Das heißt nicht, dass der Salvage heißt, wir legen da mal los bei 1,5, sondern wenn man den Weg macht eines abwartenden Vorgehens, mit dem man ja einem großen Teil der Patienten die Strahlentherapie erspart oder sie nicht notwendig hat, weil es in ihrer Lebensspanne nichts passiert, muss man aber für die sagen, wo was passiert, ist das Fenster der Aufmerksamkeit ein PSA von 0,1 bis 0,2. Das heißt, wenn man den Salvage-Weg geht, den man gut gehen soll, muss man den Patienten aber halbwegs vernünftig monitorieren. Wir haben jetzt ein gutes Paper von der Frau Teki zusammen mit Diamico. Das ist keine randomisierte Studie, aber dies geht genau dieser Fragestellung nach. Was sind denn noch Indikationen für eine echte Adjuvanz, sprich möglichst frühe Strahlentherapie nach 12 Wochen? Und da bleiben genau die. Schneller Anstieg, hoher Gliesen, großflächiger R1, nodaler Befall. Heißt, die gibt es noch. Ich kann jedem dieses Paper von Frau Tilke, was gut kompiliert ist, empfehlen. Da ist es nochmal näher aufgearbeitet, aber das sind die Punkte. Zum Thema Lymphabflussbestrahlung haben wir 2 Fragestellungen. Das ist einmal die Lymphabflussbestrahlung in der Primärsituation und in der Adjuvanz. Wenn wir in der Primärsituation über den Lymphabfluss nachdenken, sind wir wieder auch bei den Hochrisikofällen. Da haben wir ein Problem in der Strahlentherapie. Wenn überhaupt wir über den Lymphabfluss nachdenken, dann ist das Intermediate too high oder high, weil da ein nennenswertes Risiko von Lymphbefall ist. Hat Herr Radke ja vorhin auch ganz klar gesagt, wenn Sie im High-Risk-Bereich sind, sind Sie irgendwo bei 30-40%. Wir kriegen jetzt aber immer wieder das Bild, wenn man in der Primärsituation eine Strahlentherapie macht, nehmen wir ein Nomogramm, gucken uns das Nomogramm an, nehmen das als Hilfereicherung, und wenn ein nennenswertes Lymphknotenrisiko da ist, dann bestrahlen wir den Lymphabfluss mit, und dann, weil wir nicht wissen, wo es ist, bestrahlen wir ihn auch beidseitig mit, weil wir sind ja in einer, sagen wir mal, Primärsituation, wo kein Lymphknoten befallen ist. Die zweite Frage, was machen wir in der Adjuvanz und in der Salvage? Also die klassische Salvage eines Low-to-Intermediate-Risiko, was mal ansteigt, was nach 5 Jahren biochemisches Rezidiv hat, was langsam ansteigt, das kriegt die Loge bestrahlt und niemals einen Lymphabfluss. Wir gucken uns den Lymphabfluss an, wenn das ein schnelles Rezidiv mit einem Gleason 8 ist, aus einer PSA-Persistenz. Herr Radke hat das gerade gesagt. Also der ist nie richtig runtergegangen, eiert dann so ein bisschen bei 0,1 rum, braucht eine gewisse Zeit, steigt dann in einem halben Jahr aus der 0,1 raus. Ein jüngerer Patient, der vielleicht nur einen Gleason 8 hat, da stellen wir die Indikation, auch wenn wir den Lymphabfluss nicht kennen, den Lymphknoten mitzumachen. Wenn wir einen Patient haben, der pathologisch einen Lymphknoten nachgewiesen hat, dann sind wir in der Situation der dünnen Daten. Wir stellen dann sicher, dass die Seite, wo der Lymphknoten befallen ist, wo der Pathologe sagt, da war was, dass wir die mit reinnehmen und zumindest einen kleinen Anteil der Gegenseite. Aber da sind wir auf dünnem Eis. Noch dünneres Eis, was den Lymphabfluss angeht, sind die Patienten in der Oligometastasierung, die mit einem PSA-Rezidiv eines Lymphknoten kommen. Da haben wir aber gelernt, wenn das ein spätes Lymphknotenrezidiv ist und sie kriegen dann den PSMA per zwei Lymphknoten, da bestrahlen wir klassischerweise eigentlich auch nur noch die Seite, nicht nur noch die Lymphknoten, sondern den Lymphabfluss auf der Seite, weil wir gelernt haben, wenn wir nur die Lymphknoten bestrahlen, also Radiochirurgie, dann kommt früher oder später auf der gleichen Seite noch was hinter. Das heißt, das Thema Lymphabfluss ist ein immer noch nicht ganz so einfaches Thema. Grundregel ist, Low Risk kriegt keinen Lymphabfluss, weder in der Salvage noch in der Adjuvanz, die eigentlich ja gar nicht mehr bestrahlt wird, noch in der Primärsituation, Intermediate eigentlich auch nicht, sondern wenn Sie in die High-Risk-Situation gehen, müssen Sie über den Lymphabfluss nachdenken, sei es Salvage oder sei es die Primärsituation.
Perfekt, Wahnsinn. Man merkt, wie eng alles verzahnt ist, aber trotzdem hoffe ich, dass wir das gut strukturiert bekommen. Jetzt wollen wir nochmal, wir haben schon über das Thema Salvage gesprochen, um das vorzubereiten, dieses Thema biochemisches Rezidiv besprechen. Jan, bitte erklär doch unseren Hörerinnen und Hörern nochmal, was ist denn jetzt das biochemische Rezidiv? Wie ist das definiert?
Also biochemisches Rezidiv, wir wissen, wir reden von zwei konsekutiven PSA-Wertanstiegen, die dann eben wann die 0,2 überschreiten. Also 0,2 hintereinander weg, nochmalige kurzfristige Messung, je nachdem, wann man da zuckt, 6 Wochen, 3 Monate, wann auch immer. Zweimal steigt der Wert eben auf die 0,2 mindestens an. Dann haben wir nach der radikalen Prostatektomie eben die Indikation dazu.
Wann ist dieser zweite Wert gemessen? Also der erste nach 6 bis 12 Wochen, oder?
Das ist nach der radikalen Prostatektomie. Ja gut, grundsätzlich kann man ja sagen, das sind ja eigentlich 3 Monate. Man zuckt man dann aber trotzdem schon nach so 6 Wochen oder in der, vor allem auch der klassische Bild ist, also in der Reha misst dann mal einer den A-Wert. Das ist dann, warum auch immer, weil man dann doch irgendwie dem Zentrum misstraut oder so. Naja, wie immer, das passiert auch immer relativ häufig. Wir reden also, sagen wir mal, eigentlich klassisch 3 Monate und wir haben dann 2 konsekutive Werte, die dann eben dann in der nochmaligen Messung confirmed sind, die dann ansteigen aus dem kleiner 0,1. Das heißt also, wenn wir sagen, wir haben ein Rezidiv, das ist jetzt tatsächlich kleinkariert, aber alles andere ist eine Persistenz. Ja, also relativ auch nochmal so ein bisschen propedeutisch. Also wir haben einen Nadir, der kleiner 0,1 ist. Damit ist dann alles, was dann ab 0,2 kommt, ein Rezidiv. Was glaube ich ganz wichtig ist, ist einfach, dass man von diesem reinen Dogma und das so getrennt zu sehen, Salvage und Adjuvanz mal weggeht. Denn das hat der Professor Becker auch ganz, ganz toll gesagt. Also wir reden hier nicht von Salvage irgendwann mal. Das mag der Patient manchmal dann so ganz gern glauben, aber wir reden halt eben von einem frühen Salvage. Erstens, desto früher, desto besser. Zweitens, wovon reden wir da? 0,5 beziehungsweise kleiner 0,5, aber auch eben in den Zulassungsstudien, aber in den relevanten Studien in der Regel immer die Grenze unter 0,7. Und das ist eben, also der Wert steigt bitte nicht irgendwie himmelhoch an. Man sieht das irgendwie jede Woche irgendwie im Tumorboard oder sowas, dass dann jemand da mal irgendwie mal gewartet hat, bis der Wert irgendwann mal, man weiß es nicht, unter 5 lag, unter 4 lag, dann mal unter 2 lag. Und die Krux, und da haben wir gerade auch schon drüber geredet, ist ja die moderne Bildgebung. Und die sticht da jetzt einfach rein. Und da sind ja 2 Werte echt wichtig. Der eine Wert ist tatsächlich einmal die 2. Warum ist die 2 wichtig? Weil wir gelernt haben, dass Colin-PET ab einem PSA von 2 relativ sicher leuchtet. Das heißt, das gab so eine, gab so eine relative Welle, wo Patienten relativ lange bis 2 gewartet haben, weil da konnte man ein Cholin-PET machen und dann hatte man Pech, wenn da trotzdem nichts geleuchtet hat. Und das zweite sind tatsächlich eben jetzt eben auch Bildgebungen. Großer Fan von PET-Bildgebungen, keine Frage, ja. Aber man sollte halt eben, und das ist ganz, ganz wichtig, und diese Empfehlung ist aber tatsächlich auch eine leitliniendeterminierte Empfehlung, noch ein bisschen klarer pointiert in der EU-Leitlinie. Bitte nicht, also man kann ein PET machen, aber das PET soll eben der reinen Bestrahlungsindikation, die der Patient eben hat, in der Salvage-Situation nicht gegenüberstehen. Man kann das alles machen, das Bild, ist auch total nett. Aber das Negativum sollte halt kein Ausschluss sein. Also ich glaube, das ist der größte Fehler, den man dann machen kann, zu sagen, naja gut, es leuchtet nicht. Weil warum leuchtet es nicht? Gibt diverse Fälle. Also entweder ist halt kein Tumor da, naja gut, aber es ist ja PSA da, also da ist Rezidiv, Punkt. Und das Zweite ist einfach, es gibt halt auch mal eben 10% der Patienten, die eben PSMA-negativ sind. Wir sind noch lange nicht so weit, dass da der Primarius dann immer gefärbt ist, ja. Und man weiß, ist er jetzt PSMA-avide oder eben nicht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch mal herausstellt.
Richtig gut zusammengefasst. Danke, Jan, weil ich glaube, dieses Thema PSMA-PET wollen wir nachher nochmal ganz kurz drüber sprechen. Aber wenn die klare Indikation für eine Salvage-Radiatio da ist, dann muss ich nicht unbedingt das PSMA-PET-CT dazu haben. Das nehme ich jetzt so mit, Herr Belka. Salvage-Radiatio. Jetzt haben wir es natürlich, dieser Übergang ist fließend, vielleicht sollte man es nicht so trennen, didaktisch müssen wir es aber irgendwie natürlich trennen. Jetzt vielleicht nochmal von Ihrer Seite, es gibt ja dieses Thema Early Salvage und Salvage und dann dieses Thema, was sind denn die Voraussetzungen für eine Salvage-Therapie? Ich denke jetzt so an, welche Therapie hat schon vorher stattfinden müssen, beziehungsweise welcher Patient ist ein perfekter Early Salvage oder eben Salvage-Patient auch am PSA-Wert orientiert? Was meinen Sie? Was würden Sie sagen?
Also im Prinzip Early Salvage und Salvage trenne ich nicht ab. Im Prinzip sollte man heutzutage eigentlich alle Patienten so gut monitoriert haben, dass wir im Prinzip die Daten der Radicals-Studien oder der anderen Kohortenstudien umsetzen können. Das heißt, ein Patient wird operiert. Wenn er operiert wird, dann ist er ein Patient, wo ich sage, der lebt noch lange genug, um einen Nutzen von seiner OP zu haben. Das heißt, das ist kein Patient, wo ich sage, der hat eine begrenzte Lebenserwartung. Heißt in der Folge, wenn ich die Indikation zur OP stelle, der Patient geht auf ein nicht detektables Niveau runter und steigt irgendwann mal an. Irgendwann ist irgendwann. Dann muss ich ganz klar sagen, ich muss das mitbekommen. Ich sage immer ab einem Niveau von nicht messbar, wir haben hier in München fast nur noch Leute, die suprasensitive Tests haben. Das heißt, die meisten laufen hier mit 0,07 rum und jedes Zucker über 0,1 ist für mich die Alarmschwelle, noch nicht die Handlungsschwelle. Ich sage den Patienten, wenn die sich bei uns mit 0,12 vorstellen, sage ich, okay, da müssen sie jetzt mal aufpassen, müssen sie relativ häufig mit ihrem Urologen Kontakt aufnehmen. Relativ häufig heißt nicht jede Woche, sondern brav alle 3 Monate. Und wenn es dann an die 0,2 rangeht, dann haben wir eine Indikation. Dann kann man nochmal gucken, wie das sich verhält, bis wir dann in der Planung sind, bis es fertig ist, bis der Patient seinen Urlaub gemacht hat, haben wir das zweite Mal 0,2 erreicht und dann ist für mich die Indikation da. Das heißt, es gibt eigentlich nur dieses Vorgehen. Natürlich haben wir immer wieder Patienten, wo das nicht passiert, die dann mit 0,5 oder 1,2 kommen. Das ist dann eine Salvage. Aber eigentlich möchte ich in die Situation, Herr Radke hat das ja auch ganz klasse gesagt, eigentlich sollte es heute nicht passieren, dass ein Patient, sagen wir mal, bis 1,2 bis 1,5 nach einer radikalen Prostatektomie ansteigt, weil dann muss irgendwas komplett falsch gelaufen werden. Aber eigentlich unterscheide ich nicht zwischen Early und Spätsalvage. Ein Patient, der operiert wird, gehört gemonitort. Und wenn der PSA zuckt, wie wir es gerade besprochen haben, muss man sagen, der Patient gehört vorgestellt, außer und dann auch gesalvaged, außer es gibt internistische, onkologische, menschliche Gründe, die dann in der Zwischenzeit dagegen sprechen.
Okay, Jan möchte was ergänzen.
Nee, nichts ergänzen. Jetzt habe ich daran direkt einsteigen, ohne jetzt Early und ein Spätsalvage unterteilen zu wollen. Aber häufig ist ja die Frage, und die Frage kommt auch in der Tat in jedem Tumorboard fast, wann mache ich jetzt eine Hormontherapie dazu und wann nicht? Ich glaube, das ist auch was die jungen Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, dann auch mal interessiert, weil das ist immer so eine Frage, die kommt dann immer so dazu, mache ich das jetzt, und ist auch, glaube ich, häufig nicht so richtig gut verständlich.
Wenn das jetzt eine Frage an mich ist, übernehme ich das sofort.
Genau.
Wir haben ja zu Primärsituation und Hormontherapie eine weit bessere Datenlage als in der Salvage oder in der Adjuvanz. Alle Studien, wir haben randomisierte Studien, alle Studien sagen super. Man kann eigentlich in jedem Stadium in der Salvage Hormone dazugeben. Der PSA-Verlauf ist besser. Wen wundert das auf gut Deutsch? Die Frage ist ja, cui bono, wem nutzt das? Heißt, wir haben hier, sage ich mal, einen untergeordneten Anteil der Patienten, die wir in der Salvage-Situation mit Hormonen versorgen. Ich würde mal abschätzen, das sind bei uns vielleicht 10%, die zusätzlich noch eine Hormontherapie kriegen. Und das sind die usual suspects. Heißt, in der Situation, wo man primär schon sagt, wir sind in die OP in eher einer Hochrisikosituation oder höher Risikosituation reingegangen, also nicht Gleason 10 plus befallene Lymphknoten und T, was weiß ich, 5, sondern eher diese Grenzbereiche, PSA 15, 16, 17, 20, Gleason 7b oder einen 8er und dann jüngerer Patient. Das sind die, wo ich zusätzlich eine Indikation stelle für eine Hormonblockade, auch in der Salvage-Situation. Und das sind auch die, bei denen wir über einen Lymphabfluss mitbestrahlen. Also man kann sich das einfach machen, guckt sich einfach die Nomogramme an, guckt sich die Lymphknotenbefallswahrscheinlichkeit an. Wenn die irgendwo 10%, 15%, 20% ist aus der Primärsituation heraus, dann sollte man bei einem jüngeren Patienten drüber nachdenken, dem auch in der Salvage-Situation Hormone zu geben.
Zwei Nachfragen hierzu, Herr Professor Belka. Die erste ist, Sie haben jetzt das zweite Mal diese Nomogramme genannt. Welche sind das, die Sie da nutzen?
Jetzt muss ich ganz klar sagen, ich hätte fast gesagt, die üblichen. Im Prinzip, wir haben ja immer, auch wenn es jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen ist, diese klassischen Lymphknotenbefallswahrscheinlichkeitsnomogramme. Ja. Ich sage immer noch Patin-Tabellen dazu, weil das der Erstautor ist. Ich glaube, mittlerweile ist es gar nicht mehr unter dem Namen publiziert und geupdatet. Letztendlich, ich glaube, in jeder Abteilung gibt es diese Nomogramme, die helfen einem ein bisschen weiter, das abzuschätzen. Die sind nicht 1:1, aber schätzen das ab.
Und dann noch eine zweite Nachfrage, rein praktisch für den Patienten, wenn ich jetzt überlege, irgendeiner kriegt eine primäre Radiatio und jetzt würde einer eine Salvage-Radiatio bekommen, der vorher operiert wurde. Was ändert sich da am Setting? Muss der weniger oft kommen? Was ist da die Strahlendosis, die verwendet wird?
Nee, die Dosis, also es ist tatsächlich so, es ist immer viel lustig, die viele Leute sagen, naja, in der Salvage-Situation braucht man viel weniger Dosis. Was viele Leute einfach nicht wissen, wie effektiv eigentlich 2-3 Fraktionen sind. Das heißt im Prinzip, wenn Sie das runterrechnen, mit 2-3 Fraktionen Strahlentherapie killen Sie knapp 90% oder höher des initial klonogenen Wachstums. Das heißt, ob Sie einen makroskopischen Tumor bestrahlen oder ob Sie einen mikroskopischen Rest bestrahlen, ist in der Dosis gar nicht so viel unterschiedlich. Wir haben jetzt eine gute Datenlage, die sagt, mit 64 Gray randomisiert kommen Sie in den meisten Salvage-Situationen eigentlich ganz gut hin. Andere Zentren nehmen 66 Gray, das ist so ein bisschen historisch. Und wenn Sie in der Primärsituation unterwegs sind, dann gehen Sie auf 74, 76, 78 Gray hoch.
Herr Belka, Sie reden ja jetzt über die Dosis die ganze Zeit. Jetzt gibt es ja dieses Thema Hypofraktionierung. Ist das jetzt in der Salvage-Situation auch ein Thema oder wann ist das wichtig?
Man muss es ganz klar sagen, die Datenlage, die wir haben, also es ist immer ein ganz wichtig Gespräch von den Patienten, die sagen, warum dauert das so lange, kann man das kürzer machen. Wenn wir jetzt bei der Salvage-Situation sind, muss man sagen, ist die Datenlage mit verkürzten Serien, Hypofraktionierung heißt, man gibt am Tag ein bisschen mehr. Damit spart man sich die Gesamtdosis ein. Die biologische Wirksamkeit bleibt gleich. Das ist eigentlich das Konzept der Hypofraktionierung. Ich sage immer, in der Strahlentherapie ist ein bisschen anders als, sag mal, 20 Mal die Hände in 20 Grad warmes Wasser halten, ist dann, sag mal, 80 Grad. Hier sind die Zusammenhänge ein bisschen komplizierter. In der Salvage-Situation sind wir eigentlich noch klassischerweise bei diesen 2 Gray und gehen auch nicht deutlich höher, weil wir auf die operierte Prostata und die Anastomose bestrahlen. Ich bin mir sicher, wir werden da auch Ergebnisse haben, dass das verkürzbar ist. Aber harte Daten zu verkürzten Serien haben wir in der Primärsituation. Man kann da paradigmatisch den Chip-Trial nennen. Das ist einer, der, sag ich mal, bei uns in jedem Munde ist. Bei uns wird sogar, sag mal, im Allgemeinbedarf gesagt, wir chippen den Patienten. Damit weiß jeder, wir gehen auf 20 Fraktionen bis 60 Gray. Damit ist die nominelle Gesamtdosis geringer, also 60 sind weniger als 78 Gray, aber die Einzeldosis ist nach oben gezogen, wenn man eine saubere Bildführung hat, das heißt im Minimum irgendeinen Aufwand betreibt, die Prostata in ihrer Beweglichkeit wirklich zu monitorieren, dann kann man das gut machen. Bei verkürztem Protokoll, 20 Fraktionen ist ruckzuck durch, sind 4 Wochen, sind sie in biologisch genau derselben Wirkung bei genauso geringen Nebenwirkungen. Also Take-Home-Message, in der Primärsituation kann man verkürzen. In der Adjuvanz ist das noch nicht so richtig durchgesetzt. Die ganz verkürzten Situationen, wir gehen auf 5 Fraktionen runter, das hört man immer im Zusammenhang mit dem Cyberknife, da sind wir technisch überall in der Lage, aber die Follow-ups und die Patientenzahlen sind sicherlich nicht so wie die randomisierten Trials. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, vor allen Dingen bei jüngeren Patienten, die in 20 Jahren dann doch keine Urethralblutung haben wollen, die auch die Zystitis, die wir jetzt, sagen wir, alle weg haben, auch nicht haben wollen. Das heißt, das muss man mit einer gewissen Vorsicht dem Patienten sagen. Wir sehen aber Tendenzen, dass es sich dahin bewegt.
Jan, du hast vorhin schon von den modernen Bildgebungsmöglichkeiten gesprochen und der Vorsicht eingehend. Professor Belka, Sie hatten vorhin, als wir uns ganz, ganz kurz vorbesprochen haben, auch schon mal was sehr Prägnantes dazu gesagt. Beim PSMA-PET-CT, wann empfehle ich einen Patienten postinterventionell, also jetzt nach einer radikalen Prostatektomie oder eben einer definitiven Strahlentherapie, so eine Bildgebung?
Also Herr Radke war ja vorhin schon, sag ich mal, auf einem absolut guten Track, zu sagen, dass man die Bildgebung mental ein bisschen von der Behandlungskonzeption abkoppeln muss. Das klingt jetzt blöd, aber ich bin der Freund von Daumenregeln. Daumenregeln muss man immer differenzieren, aber sie helfen erstmal weiter. Die Höhe des PSAs entspricht der Detektionswahrscheinlichkeit mal 100. Sprich, wenn Sie ein PSA von 1 haben, dann finden Sie in der PET-CT mit PSMA fast immer eine Läsion. Das Wort immer fast immer. Wenn Sie bei 0,1 gucken, finden Sie meist in unter 10-10% der Fälle eine Läsion. Heißt auf gut Deutsch, die Therapiesteuerung in der Salvage-Situation ist nicht so ganz hilfreich, weil Sie im Prinzip sagen, Sie möchten den Patienten irgendwo in der Schwelle zwischen 0,2 und 0,5 versorgt haben. Und wenn Sie, wie Herr Hartke vorhin genau gesagt haben, dann PSMA-PET machen, dann finden Sie halt bei der Hälfte was. Da können Sie sagen, super, mit Glück haben wir vielleicht einen Lymphknoten gefunden, aber meist finden Sie das Rezidiv irgendwo im Ansatz der Samenblasenbasis. Und umgekehrt, wenn Sie nichts finden, dürfen Sie sich niemals dazu verleiten lassen, abzuwarten. Wir warten ab, bis wir was finden, weil das PET, muss man sich ganz klar sagen, hat ein Detektionsniveau von, sag ich mal, einer Läsion, die so, 2-3 Millimeter, wenn Sie Glück haben, groß sein muss. So, das heißt, kleinere Läsionen erwischen Sie nicht, die sind aber trotzdem da und die wollen Sie natürlich behandeln. Heißt, ein PSMA-PET in der reinen Salvage-Situation hilft nicht weiter. In der Situation der Nachlokaltherapiesituation. Sprich, Sie haben den Patienten, der hat alles durch und kommt dann wieder mit einem Anstieg. Dann finden Sie sozusagen immer mal wieder das Lymphknotenrezidiv, was oberhalb des Bestrahlungsfeldes wächst, die kleine Knochenmetastase, die Sie vorher nicht gesehen haben. Das heißt, wir gehen dann in das Feld der Oligometastasierung. Und da, finde ich, ist das PSMA-PET mittlerweile für uns weit hilfreicher als in der Therapiesteuerung der primären Post-Op-Situation.
Tolle Zusammenfassung, gute Orientierung zu dem Thema. Stichwort oligometastasiertes Prostatakarzinom. Eine Situation beim Prostatakarzinom, bei der ja die Strahlentherapie in der Leitlinie ganz klar empfohlen ist. Deswegen wollen wir auch nicht verpassen, da ganz kurz noch Sie dazu zu fragen. Jan, ganz kurze Definition. Was ist denn das oligometastasierte Prostatakarzinom per Definition?
Ich glaube, dass sich das metastasierte Prostatakarzinom, dass wir da gerade letztlich in der Tat einen Wandel haben. Und für die Strahlentherapie müssen wir eigentlich wissen, wir haben eine Datenlage. Wir haben den Stampede-Trial, den sollte man wirklich kennen. Warum? Weil es ein sehr, sehr guter Trial ist, der in der Tat so multi-arm ist, also was ganz, ganz Neues, irgendwie, ich glaube, 11 verschiedene Arme für jede Situation, die es irgendwie gibt. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Stampede-Daten sind die einzigen Daten und deswegen für die Strahlentherapie so gut, die tatsächlich gepowert sind in Low- und High-Volume. Also da gibt es tatsächlich nicht nur so ein paar Daten, die abfallen, weil ich jetzt gerade mal ein paar Patienten über habe, die diese Volumenkriterien nach Charted erfüllen, Stichwort über 4 Knochenmetastasen, mindestens eine mal extraaxial und viszerale viszerale Metastasen, also das heißt, das muss er erfüllen, sondern, und sonst ist er low, sondern es gibt halt ganz klare Daten dafür, die Studie ist dafür gepowert, und das ist wirklich dann die Güte, die man hervorheben muss, gepowert und zeigt tatsächlich dann, es macht total viel Sinn, da dann den Primarius mit zu bestrahlen. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine extrem spannende Frage. Die wird aktuell auch immer noch nicht abgelöst. Die Stichwort hatten wir vorhin ja schon mal, viel hilft viel. Die Frage ist jetzt, in einer Zeit, wo jetzt eigentlich nicht mehr so richtig Standard of Care die ADT ist, sondern wir wissen ADT Mono, ja, im hormonsensitiven Prostatakarzinom nicht mehr so richtig Standard of Care. Das heißt, das wissen wir noch nicht. Aber solange wir das nicht wissen, haben wir super gute Daten, dass wir den Primarius eben in dieser Low-Volume-Situation bestrahlen sollten. Und das zweite Interessante ist einfach dann tatsächlich, was mache ich denn in dieser vermeintlichen oligometastatischen Situation eben mit den Metastasen selbst? Und da gibt es kleinere Fallserien als die Fallserien. Das liegt auch in der Natur der Sache. Also Stampede, ja, sehr, 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 sehr große randomisierte Studie, große Arme. Aber ansonsten haben wir natürlich für die Medikamente deutlich bessere Zulassungsstudien, ja, die natürlich dafür gepowert sind. Und das heißt, für die Bestrahlung von Metastasen gibt es wesentlich kleinere Fallserien, aber diese Fallserien sind in der Regel sehr, sehr vielversprechend. Denn da macht man ein Riesenfeld mit auf. Was mache ich jetzt damit? Ja, also bestrahle ich jetzt da eben die Metastase? Da gibt es halt viel mehr die Daten und die Daten sind dafür, wie lange kann ich möglicherweise eben die Hormontherapie, über die wir schon geredet haben, möglicherweise hinauszögern, und die Daten sind einfach super vielversprechend.
Abschließende Anmerkung von Herrn Professor Belka.
Also ich finde, man merkt das, wir gehen von Beginn des Podcasts in relativ einfache Ja-Nein, mehr oder weniger weiß-grau-schwarze Dinge in ein komplexes Feld. Und ich finde, das Prostatakarzinom ist halt dadurch komplex, dass die üblichen Sachen, 1, 2, 3 ist oligometastasiert, sagen wir mal, dadurch ein anderes Gewicht bekommen, dass wir im Prostatakarzinom in der Abhängigkeit vom Gleason-Score über unterschiedliche Erkrankungen reden. Das heißt, man kann nicht einfach Metastasen zählen und sagen, so, jetzt weiß ich, was oligometastasiert ist. Das hat Herr Radke gerade extrem perfekt rausgeholt. Das heißt, für mich, wenn man das mal aus einem anderen Blickwinkel zusammenfasst, gibt es in dieser Metastasierungssituation eigentlich 3 komplexe Felder. Wir haben den älteren Patienten, der aus einer, sage ich mal, Gleason 3-4-4-3 Situation einen langsamen, fortschreitenden, begrenzten Metastasierungsprozess hat. Mit einer Knochenmetastase hier, vielleicht einem Lymphknotenrezidiv, was mit einem PSMA-PET nach einem Jahr, 2 Jahren entdeckt wird. Das ist eine andere Erkrankung als ein Patient, der 8 oder 9 hat, 60 Jahre alt ist und mit einem PSA von 20 gestartet ist. Heißt, der erste Komplex Da können wir eine Studie wie die von Pete Ost, die gerade schon erwähnt war, gut heranziehen. Wir können diesen Patienten sagen, Mai, das ist so langsam, smoldering oligometastatic mit einer nicht aggressiven Sache. Da würde ich Einzelläsionen stereotaktisch angehen. Ich habe genügend Patienten, die dann, sage ich mal, mit hier mal einem Knochenmetastase frühzeitig kommen. Das ist nebenwirkungsarm. Die halten sie sogar ohne Hormonblockade lange in guter Lebensqualität im Rennen und gehen das Risiko nicht ein, dass irgendwann mal was zusammenbricht oder. Das ist der eine Themenkomplex. Der andere Themenkomplex sind die Patienten, die mit Höherrisiko-Features kommen, möglicherweise auch nur einen Lymphknoten haben, die aber aufgrund der Biologie eine ganz andere aggressive Therapie brauchen. Da muss man in die Systemtherapie die Strahlentherapie vernünftig einbauen. Haben wir gerade schon gelernt, Stampede ist da wichtig. Da macht es Sinn, möglicherweise den Primarius zu bestrahlen, weil der, sag ich mal, auch Ausdruck einer weiteren Metastasierung ist, wenn er nicht schon chirurgisch resiziert worden ist. Und da muss man noch gucken, wenn man das früh erkennt, wenn die Lymphknoten im PSMA befallen sind, ob man dann vielleicht das Messer sogar in der Tasche lässt und sagt, wir bestrahlen den Primaris mit den Lymphknoten. Und dann haben wir die dritte Situation zum Thema metastasiertes Prostatakarzinom. Das sind die skandinavischen Trials, wo man gesagt hat, okay, wir haben einen Patienten, der hat einen PSA über 100. Damit ist er wahrscheinlich metastasiert. Wir gucken gar nicht hin. Wir geben dem nur eine Hormontherapie. Das ist natürlich auch der falsche Weg, weil die randomisiert ja super, bestätigt durch eine amerikanische Studie gezeigt haben, in der Situation nur eine Hormontherapie zu machen und die lokale Situation komplett unkontrolliert lassen, ist falsch. Also das heißt, der dritte Komplex ist auch der ältere Patient, der möglicherweise nie beim Urologen war, dann mit einem 100er PSA aufschlägt. Da soll man nicht sagen, da reicht eine alleinige Hormontherapie. Der braucht eine adäquate Lokaltherapie. Und wenn man die randomisierten Studien anguckt, ist die Strahlentherapie häufig genommen worden, um ein besseres Überleben zu haben. Das heißt, Szenario 1, smoldering, niedrig aggressive Metastasierung. Da kann man mit lokalen Maßnahmen, lokaler Strahlentherapie gut was tun und möglicherweise die Hormontherapie rausschieben. Szenario 2, wirkliches Hochrisikokarzinom mit Metastasierung. Die brauchen ein komplexes Interplay Lokaltherapie plus Systemtherapie. Szenario 3, der ältere Patient, der zu spät kommt mit einem 100er PSA, der ist nicht gut versorgt mit der Hormontherapie alleine. Der braucht eine adäquate Lokaltherapie dazu. Und wahrscheinlich, weil es ein älterer Patient ist, würde ich den eher bestrahlen. Kann man aber auch operieren. Ich glaube, damit hat man die drei Szenarien nochmal didaktisch zusammengefasst, auch wenn ich das Risiko einer Vereinfachung eingegangen bin.
Vielen, vielen Dank, Herr Professor Belka. Und vielen, vielen, vielen Dank, lieber Jan. Ja, wir haben es in unserem kurzen Vorgespräch schon angedroht. Am Ende unserer Folgen fragen Justus und ich immer nach so dem einen Tipp für Assistenzärztinnen und Assistenzärzte der Urologie. Was wäre Ihr einer Tipp, Herr Professor Belka, den Sie AssistentInnen hier mitgeben möchten?
Also wenn Sie Onkologie machen, gucken Sie über den Tellerrand raus, belesen Sie sich, was das Nachbarfach, in diesem Fall ist eines der engsten Nachbarfächer wahrscheinlich die Strahlentherapie, was die machen, gehen Sie ergebnisoffen an Datenlagen rein, diskutieren Sie aus und suchen Sie sich eine starke Partnerschaft. Das empfehle ich meinen Strahlentherapeuten übrigens auch. Reden Sie mit den operativen und systemtherapeutischen Kollegen, weil am Ende nur so kriegen Sie in der komplex vernetzten onkologischen Welt das Beste für Ihren Patienten.
Okay, und dein Tipp für die Assistentinnen, Jan?
Ich glaube, mehrere so Schlagwörter, ne? Also Interdisziplinarität, ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, wenn man jetzt den Podcast sich angeguckt hat, dann sieht man, schon auch super komplex, ne? Gibt nicht nur die eine Antwort, den bestrahle ich, den operiere ich und das mache ich immer in der gleichen Situation nach Schema F. Das gibt's nicht, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Dafür braucht man in der Tat starke Partner, die hat man in der Regel. Man kann da, glaube ich, extrem viel im Sinne des Patienten sowohl grob als auch feingranular irgendwie differenzieren. Das zweite ist, vergisst man häufig, gerade desto mehr Studien man irgendwie liest, desto von mehr Studien man hört, dann schlägt man auch irgendwie Leitlinien an und alles klingt immer relativ dogmatisch. Ich glaube, was man häufig vergisst, ist tatsächlich nicht nur die vorhin schon gesagt, Krankheitsheterogenität, sondern die Patientenheterogenität. Also wer sitzt da tatsächlich vor einem? Das habe ich tatsächlich gelernt, in der Tat von Heather Payne, tatsächlich Strahlentherapeutin aus London. Und das kann man gar nicht genug lernen. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man das nicht nach Schema dogmatisch dann durchpeitscht anhand der Datenlage und den Patienten da so reinpresst, sondern Patientenheterogenität ist fast noch wichtiger als die Erkrankungsheterogenität.
Nadim, die Experten sind sich einig. Wir sind uns, glaube ich, auch einig. Eine richtig, richtig tolle Folge ist wieder zu Ende gegangen. Es ging diesmal um die Strahlentherapie. Wir haben gemerkt, dass es nicht so einfach ist, so ein Thema mit Ja- und Nein-Fragen zu beantworten. Umso besser fand ich es und umso mehr habe ich mitgenommen. Deswegen an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank an Sie, Herr Professor Belka. Lieben Dank an dich, Jan. Es war wirklich fantastisch und alles Gute.
Ihr Lieben, ihr wisst, was jetzt kommt. Es folgt wie immer mein kleiner Werbeblock für unsere Social-Media-Kanäle, einfach weil das für uns das Medium ist, wo wir irgendwie so mit euch so ein bisschen in Kontakt treten können, was uns immer wahnsinnig doll freut. Ihr erreicht uns am allereinfachsten über Instagram @katheterkollegen oder über Twitter. Da sind wir zwar nicht ganz so aktiv, aber die Nachrichten kommen auf jeden Fall auch immer an. Und wer ein bisschen mehr oldschool unterwegs ist, der schreibt uns einfach an podcast@gesru.de. Und da kriegen Justus und ich sofort eine Push-Benachrichtigung und können sofort antworten. Genau, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Von mir war es das. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Seid gespannt. Ciao, ciao.
Danke. Tschüss.
Das war Katheterkollegen, euer Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf gesru.de.